Gott erwartet deine Perfektion. Das ist die Überschrift eines Artikels, den ich vor wenigen Tagen gelesen habe. Und ich habe mich gefragt, ob das wahr ist. Erwartet Gott deine Perfektion? Wir werden gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal ein ganz herzliches Hallo. Auch von mir heute, eine Woche nach Ostern. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, heute Morgen, oder für euch ist es Nachmittag, für mich war es jetzt Morgen, dass wir die Gelegenheit haben, heute gemeinsam über eine Sache nachzudenken, die ich persönlich als wirklich wichtig empfinde. Heute geht es um etwas Persönliches. Es geht um deine ganz persönliche Beziehung zu Jesus, falls du ihn schon so ganz persönlich kennst. Und andernfalls darfst du es als Einladung verstehen, als Einladung, dich auf den Weg zu machen, ihn kennenzulernen. Er wartet schon lange darauf, dass du die Beziehung zu ihm suchst. Das, was wir heute, was ich heute mit dir teilen möchte, das gehört zu den Dingen, die Jesus für mich ganz besonders machen. Für mich ist das sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal von Jesus. Halt das ganz Besondere an Jesus. Für mich bedeutet, Jesus zu kennen, das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja, tatsächlich. Und das ist keine Abwertung meiner anderen Beziehungen. Eigentlich ganz im Gegenteil, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema. Nun, wieso kann ich das sagen? Jesus zu kennen ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Warum eigentlich? Und genau darum wird es heute gehen. Aber lass mich ein kleines bisschen ausholen dazu. Manchmal scheint es uns ja so, als wäre es das Beste, dass wir das tun, was wir gelernt haben, anstatt dass wir uns vielleicht mit Dingen rumquälen, die uns manchmal so ein, zwei Nummern zu groß sind. So wie das Sprichwort, das alte Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wer Schuster gelernt hatte, der soll sich möglichst nicht versuchen, mit glühendem Eisen zu schmieden. Und mit Zahnschmerzen würde ich persönlich jetzt nicht zum Schmied gehen. Der soll lieber das tun, was er am besten kann. Und besonders dann, wenn in meinem Leben nicht alles gerade so ganz rund läuft, dann gibt es mir ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich weiß, was ich kann und genau das dann auch tue. Ich kenne das jedenfalls so von mir und vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Irgendwas richtig gut zu können, das fühlt sich dann auch richtig gut an. Für einen Buchhalter sind es vielleicht seine Zahlen oder seine Bilanzen und für den Fischer sind es seine Netze. Ich habe den ganz starken Eindruck, dass es den Jüngern damals ganz genau so ging. Damals, als gerade ihre Welt auf dem Kopf stand. Als Jesus von den Juden ungerecht verurteilt wurde und von den Römern dann hingerichtet wurde. Und dann hat man den Jüngern auch noch unterstellt, sie hätten die Auferstehung nur inszeniert. Und da lief gerade einiges ziemlich schief. Ziemlich anders, als es eigentlich laufen sollte, als sie sich es eigentlich vorgestellt hatten. Und was tut man in so einer Situation? Man greift auf das zurück, was man kann, was man gelernt hat. Halt das, was man gut kann, was man beherrscht. Und weißt du was? Ich glaube, genau das war der Grund, warum Petrus zu ein paar anderen Jüngern gesagt hat, ich gehe jetzt fischen. Und 6 weitere Jünger fanden, ja, das ist eine richtig gute Idee. Und deshalb gingen sie mit zum Fischen. Wir lesen davon in Johannes 21 und wir lesen mal den Abschnitt von Vers 1 bis Vers 14. Zeitlich befinden wir uns da in dieser Zeitphase, in dieser Zeitspanne, irgendwo zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, dann lest am besten mit. Johannes 21 ab Vers 1. Und ich lese den Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebrieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, Jesus war auferstanden, er war wirklich auferstanden und er war den Jüngern nicht das erste Mal erschienen, schon zweimal war er ihnen begegnet. Aber man hat irgendwie den Eindruck, liebe Jünger, ihr begreift noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Für die Jünger war die Situation natürlich auch nicht so einfach. 3 Jahre haben sie mit Jesus verbracht. 3 Jahre haben sie viel gehört, viel gesehen. Sie haben beeindruckende Predigten gehört. Sie haben große Zeichen und Wunder gesehen. Unglaubliche Dinge. Aber vor wenigen Tagen haben sie erlebt, oder man müsste sagen, sie mussten erleben, wie alle ihre Hoffnungen zerplatzt sind. Wie Seifenblasen. Es kam völlig anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Für uns heute sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Wir wissen, wie es weiterging. Aber für die Jünger war Jesus plötzlich tot. Klar, er hat es ihnen angekündigt gehabt, könnten wir sagen. Aber da war ihre Brille der eigenen Erwartungen. Und die hatte ihnen nicht nur den Blick verschleiert, sie hatten auch die Fähigkeit verloren, richtig zuzuhören. Oder anders gesagt, sie hörten zwar, was Jesus sagte, aber es kam nicht wirklich bei ihnen an, zumindest nicht das, was nicht in ihr Bild passte. Man nennt das selektive Wahrnehmung und das gab es tatsächlich auch damals schon. Und übrigens, auch wir sollten uns der Gefahr bewusst sein und aufpassen, dass wir nicht unsere Wünsche mit der Wirklichkeit verwechseln. Auch wir haben unsere Brillen und stehen in der Gefahr, wie die Jünger damals. Aber zurück zu den Jüngern. Was war noch übrig geblieben von ihren Hoffnungen? Ihr Rabbi hat die Römer nicht vertrieben. Viele haben das erwartet. Dafür hat er sich von den Römern an ein Kreuz nageln lassen. ohne jeden Widerstand. Nicht mal verbal hat er sich verteidigt. Und es war ganz offensichtlich, dass die Zeugen gekauft waren, dass sie bestochen waren. Sie widersprachen sich sogar. Aber Jesus hat das nicht für seine Verteidigung genutzt. Auch war er nicht auf die leeren Worte von Pilatus eingegangen. Er hat darauf verzichtet. Er ließ alles mit sich machen. Alles. Er ließ sich verspotten. Er ließ sich auspeitschen. Er ließ sich aufs Übelste beleidigen und am Ende sogar an den Kreuz nageln. Für die Jünger war an Karfreitag erstmal alles aus. Aus und vorbei. Sie haben sich verkrochen, sie hatten Angst, sie haben sich versteckt. Und ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben. Das war Psychoterror. Da waren ein paar harte Jungs in der Truppe, aber selbst für die war das richtig hart. Und dann kam die Nachricht von der Auferstehung. Ihr wisst das, wie sie darauf reagiert haben. Das war emotionale Achterbahn, aber richtig krass. Und wenn wir das sehen, dann können wir vielleicht auch ein bisschen mehr das Verhalten der Jünger verstehen. Sonst kommt es uns vielleicht ein bisschen komisch vor. Aus unserer Sicht heute ist natürlich vieles viel einfacher und klarer. Wir wissen ja, wie die Geschichte mit Jesus weitergeht. Wir wissen ja viel mehr als die Jünger damals. Für die Jünger war nicht klar, dass die Jesusbewegung erst noch so richtig Fahrt aufnehmen würde. Bei der Gelegenheit, ich halte die Berichte von der Auferstehung schon deshalb für authentisch, weil sich niemand sowas ausdenken würde. In meiner Version der Geschichte, da wären die Jünger ganz anders. Da wären sie mehr so die Helden. Sie hätten nach der Kreuzigung auch sofort gewusst, was zu tun wäre, um die Auferstehung besonders effektiv bekannt zu machen. Und frustrierende Fischfangnächte wären in meiner Version auch nicht mehr vorgekommen. Was wir in der Bibel finden, sieht aber ganz anders aus. Sehr anders. Und dafür, dass es von den Jüngern erfunden sein soll, ist es viel zu ehrlich. Aber das nur so am Rande. Zurück zu unserer Geschichte. Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Und ich bin sicher, dass er damit was bezwecken wollte. Aber natürlich sucht er auch einfach die Gemeinschaft mit ihnen. Und was ist besser dazu geeignet als ein gutes Frühstück nach einer langen Nachtschicht? Und dann ist da ja auch noch dieser nächste Abschnitt ab Vers 15. Dieses spezielle Gespräch, das Jesus mit Petrus führte. Aber darauf werden wir heute nicht eingehen. Mir geht es heute vor allem um dieses relativ unspektakuläre Frühstück am Ufer. Wobei, ganz so unspektakulär stelle ich es mir auch nicht vor, mit jemandem zu frühstücken, der erst vor kurzem gestorben war. Aber wie auch immer, die Jünger, von denen wir hier lesen, die hatten sich entschieden, fischen zu gehen. Aber das war ein totaler Misserfolg. Am Ende einer ganzen Nacht hatten sie keinen einzigen Fisch im Netz. Allerdings, es war ja auch nicht anders zu erwarten gewesen. Wieso? Weil man das Netz halt auf der rechten Seite vom Boot auswerfen muss, wenn man was fangen will. Weiß eigentlich jeder, oder? Hätten wir doch gleich richtig gemacht. Nur gut, dass jede Nacht irgendwann mal zu Ende geht. Und so war es auch mit dieser frustrierenden Nacht. Und genau in diesem Moment, am Ende dieser Nacht, begegnet ihnen Jesus. In Vers 4 haben wir gelesen, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Da hatten sich die Fischfangprofis also eine ganze Nacht lang gequält, in der Hoffnung, dass ihnen wenigstens ihr alter Job, das, was sie konnten, das, was sie gelernt hatten, dass ihnen das ein bisschen Halt im Leben zurückgeben würde. Und was war das Ergebnis? Leere Netze. Nichts klappt mehr. Man könnte sagen, Versagen auf ganzer Linie. Aber genau in diesem Augenblick, genau in dem Moment ist Jesus da. Zufall? Nein, wir haben gelesen, er wartet auf sie und er spricht sie an. Er fragt sie nach ihrem Erfolg. Macht er sich jetzt auch noch lustig über die Jünger? Ganz sicher nicht. Aber er macht ihnen klar, was jetzt in ihrem Leben dran ist. Nicht mehr das, was sie mal gelernt hatten. Nein, für sie gab es eine neue Berufung, eine andere Berufung. Und diese Berufung, die sollten sie jetzt leben. Jesus predigt sie nicht an. Er macht ihnen keine Vorwürfe. Aber er lässt sie selbst zu der Erkenntnis kommen, dass ihre alte Berufung vorbei ist. Das ist Vergangenheit. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie diese Lektion verstanden haben. Ich wage mal eine Übertragung. Gerade die Krisen im Leben mit Jesus, die Krisen in deinem und meinem Leben mit Jesus, die sind eine echte Gefahr, dass wir unsere neue Berufung vergessen. Und dass wir uns auf das zurückziehen, was wir können, was wir ohne Jesus können. Und Jesus greift da nicht unbedingt gleich ein. Er ruft auch nicht laut Stopp. Und in der Regel beginnt dieser Rückzug auch nicht äußerlich, sondern in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Wir haben Zweifel, wir sind frustriert und vielleicht enttäuscht von Jesus, vom Glauben, von unseren lieben Geschwistern und von der ganzen frommen Welt. Und dann ziehen wir uns zurück. Und dann machen wir das, was wir früher gemacht haben. Wir verbringen unsere Zeit damit, unsere alten Netze auszuwerfen. Aber es bleibt vergeblich, denn wir fangen nichts, wir haben keinen Erfolg. Oder aber, und das scheint mir noch wahrscheinlicher, unser Erfolg bringt uns nicht die Befriedigung, die wir uns erhofft hatten. Und dann kommen wir müde oder frustriert und hungrig zurück ans Ufer. Ans Ufer, wo aber Jesus schon auf uns wartet. Und wir begegnen dem auferstandenen Jesus nicht zum ersten Mal. Wir haben ihn schon mal erlebt, wir kennen ihn. Aber der Frust unseres Alltags hat uns von ihm entfernt. Wir haben uns innerlich und vielleicht auch äußerlich von ihm entfernt. Denn wir haben uns zurückgezogen auf das, was wir können, was wir auch ohne ihn können. Aber jede Nacht geht zu Ende. Und vielleicht wird es gerade deshalb wieder hell, damit wir Jesus am Ufer erkennen können. Den, der dort auf uns wartet, mit einer stärkenden Mahlzeit, mit einem guten Essen, aber vor allem mit seiner Gemeinschaft, die er uns anbietet. Und mit Worten, mit denen er uns neu Mut macht, mit denen er uns neu Orientierung und Ausrichtung für unser Leben gibt. Und ich glaube, dass ich den Text nicht überstrapaziere, wenn ich sage, Jesus zeigt sich seinen Jüngern hier am Ufer des Sees, damit sie erkennen, dass er ihnen treu ist. Seine Treue zu ihnen und zu uns ist größer, als wir uns das vorstellen können. Manchmal hört man ja so Aussagen, die sich irgendwie ungewohnt oder fremd anhören, so Sätze, die nicht in unser bisheriges Bild von Gott und der Welt passen. Vor ein paar Jahren ging mir das so mit der folgenden Aussage: Dann, wenn du nicht mehr glauben kannst, glaubt Gott an dich. Das gehörte damals nicht so zu meinen Standard-Glaubenssätzen. Glauben, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, das ist mein Part in der Beziehung zwischen Gott und mir. Ich glaube an Gott und nicht umgekehrt. Und in gewisser Weise stimmt das natürlich auch. Als ich darüber nachgedacht habe, wie Jesus seinen Jüngern hier an diesem Morgen am Ufer vom See Genezareth begegnet ist, wie er auf sie gewartet hat, da wurde mir was klar. Er hat an sie geglaubt. Und zwar in dem Sinne, dass er ihnen treu blieb. Seine Treue war unerschütterlich. Seine Treue zu seinen Jüngern war nicht zu Ende, nur weil sie vor lauter Zweifel oder Enttäuschung ihre Berufung nicht mehr gesehen haben. Seine Treue Petrus gegenüber war nicht zu Ende, nur weil der ihn so krass verleugnet hatte. Die Treue von Jesus dir gegenüber, die hört nicht auf, nur weil dein Glaube erschüttert wurde. Seine Treue ist eine feste Größe. Selbst dann, wenn deine Glaubenszweifel gerade immer größer werden. Vermutlich kennt ihr das, vermutlich geht es euch genauso wie mir. Mein Alltag bietet viele Gelegenheiten für Frust, für Enttäuschung, für Zweifel oder vielleicht für Schlimmeres. Wenn wir so tun, als hätten wir keine Probleme, dann machen wir uns und anderen was vor. Vielleicht wünschst du dir Perfektion in deinem Glaubensleben und deiner Nachfolge. Vielleicht spürst du auch den Druck, perfekt sein zu müssen. Vielleicht machen andere dir den Druck oder vielleicht machst du dir diesen Druck auch selbst. Aber Perfektion gab es auf dieser Erde nur einmal. Es gab nur einen perfekten Menschen auf dieser Erde. Perfektion gibt es auf dieser Erde nicht mehr. Natürlich ist unsere persönliche Heiligung keine Option in unserem Glauben, für die wir uns entscheiden, ja oder nein, sondern Heiligung, das ist Gottes ernster Befehl an uns. Aber Heiligung ist nicht dasselbe wie Perfektion. Jakobus ist da, ich würde sagen, schonungslos ehrlich, wenn er sagt, wir alle straucheln oft. Jakobus 3, Vers 2, könnt ihr das nachlesen. Das bedeutet so viel wie stolpern, wanken oder zu Fall kommen. Im Ergebnis geht es dabei immer um eine Störung in unserer Beziehung zu Gott. Und nicht nur selten, sondern oft. Für mich hört sich das nicht nach Perfektion an, sondern eher nach einer sehr ehrlichen, authentischen Beschreibung der Wirklichkeit. Irgendjemand sagte mal sinngemäß, siegreicher Glaube bedeutet, nach dem Fallen wieder aufzustehen. Siegreicher Glaube bedeutet, nach dem Fallen wieder aufzustehen. Leider kann ich nicht mehr sagen, von wem das Originalzitat war. Ich habe es in der Vorbereitung zur Predigt leider nicht mehr gefunden. Die Treue von Jesus hört nicht auf, wenn ich nicht mehr glauben kann. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Meine Lebensumstände können mich innerlich und äußerlich von Jesus entfernen. Aber seine Treue hört nie auf. Und das ist das, was Jesus für mich so besonders macht. Deshalb ist es das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, dass ich Jesus kennengelernt habe. Seine grenzenlose Liebe und seine Treue ist für mich das, was mich persönlich am stärksten bewegt, weil es das sonst nämlich nirgends gibt. Und deshalb habe ich diese Aussage in meine Glaubenssätze aufgenommen. Wenn ich nicht mehr glauben kann, Gott glaubt an mich. Aber gehen wir noch mal ganz kurz zu den Jüngern zurück ans Ufer vom See Tiberias. Es ist schon erstaunlich, wie lange es gedauert hat, bis die Jünger wirklich realisieren, wer da auf sie wartet. Ist das nicht sonderbar, dass sie Jesus nicht erkennen oder so ihre Zweifel haben? Hast du dich auch schon gefragt, warum sie ihn am liebsten gefragt hätten, wer bist du? Sie standen ihm doch schon direkt gegenüber. Was war da los? Also es sieht irgendwie so aus, als ob Jesus nicht mehr so aussieht, wie sie ihn kannten. Mir bleibt das irgendwie ein Rätsel. Ich kann es mir nur so erklären, dass Jesus sich wahrscheinlich äußerlich verändert hatte. Auch bei dem ersten Treffen nach der Auferstehung musste er sie ja erst überzeugen, dass er es wirklich ist. Aber allein schon diese Aufforderung, das Netz auf einer bestimmten Seite vom Boot auszuwerfen, hätte doch bei ihnen sie aufwecken müssen. Und erst als Johannes im Boot sagt, es ist der Herr, erst da kommt Leben in die Mannschaft. Und ich finde das sehr spannend, sich anzuschauen, wer hier wie reagiert. Johannes ist der, der Jesus immer am nächsten stand. Er bezeichnet sich ja oft auch als der Jünger, den Jesus besonders liebte. Und ich würde sagen, wahrscheinlich hatte er so den engsten Draht zu Jesus. Und deshalb konnte er auch in der Dämmerung aus ungefähr 100 Metern Entfernung erkennen, wer da am Strand ist. Auch wenn seine Augen ihn noch nicht erkannt haben, Johannes hat ihn mit seinem Herzen erkannt. Und dann ist da der impulsive Petrus, der mit seinem Temperament schnell mal was Unüberlegtes raushaut, der aber bei anderer Gelegenheit auch der Einzige ist, der den Mut hat, Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Und hier in dieser Situation, er kann nicht anders. Er wirft sich ins Wasser, er springt ins Wasser, weil er als Erster bei Jesus sein will. Er kann nicht im Boot warten, bis sie endlich am Ufer ankommen. Er hört, es ist der Herr, der da am Ufer wartet, und er kann nicht warten, ihm zu begegnen. Obwohl, naja, da war ja noch diese Sache mit seinem großspurigen Versprechen und seiner erbärmlichen Verleugnung. Aber das spricht Jesus später an, nach dem Frühstück, und klärt es auf eine ganz besondere Art und Weise mit Petrus. Petrus und Johannes, das waren zwei wirklich sehr verschiedene Leute, und trotzdem konnte Jesus beide später auf ganz besondere Weise in seinem Reich einsetzen. Jeden mit seiner besonderen, mit seiner einmaligen Art. Kommen wir jetzt noch mal kurz auf uns zu sprechen. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit unserer Fähigkeit, Jesus am Ufer zu erkennen? Und was tun wir, wenn wir ihn erkannt haben? Wir erkennen Jesus heute nicht visuell. Und da kann ich die beste Brille benutzen, das wird mir nicht helfen. Johannes hatte wahrscheinlich auch keine besseren Augen als Petrus. Also wir wissen es nicht, aber das war auch nicht entscheidend. Denn es kam auf was anderes an. Johannes erkennt Jesus, ohne ihn optisch wiederzuerkennen. Er erkennt ihn mit seinem Herzen, weil er ihn so gut kannte, dass er ihn nicht sehen musste. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, oder? Aber wie erkennen wir Jesus heute? Wie erkennen wir ihn, wenn er am Ufer auf uns wartet? Nicht mit unseren Augen, sondern wir erkennen ihn wie Johannes mit unserem Herzen. Und zwar dann, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn kennengelernt haben. Und kennenlernen tun wir ihn, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und Gemeinschaft haben wir heute mit ihm durch sein Wort, durch die Bibel oder durch Gebetszeiten, wenn wir mit ihm sprechen. Und wenn wir ihn so kennengelernt haben, dann werden wir ihn auch immer wiedererkennen, auch ohne unsere natürlichen Sinne. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus von den Augen des Herzens. In Epheser 1, Vers 18 steht das: Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und diese Augen, die werden nicht schlechter mit der Zeit, sondern immer besser. Aber nur dann, wenn wir sie gebrauchen, und nur dann, wenn wir wie Paulus darum beten, dass Gott sie uns öffnet. Frustrierende Situationen und erfolglose Anstrengungen, die lassen sich nicht immer vermeiden. Und ich befürchte sogar, dass sie einfach zum Leben dazugehören. Aber die Zeiten, in denen wir unsere neue Berufung vergessen haben, die dürfen, die sollen, die müssen vorbeigehen. Und dann wartet Jesus am Ufer auf uns, mit einer Stärkung, mit einer neuen Ausrichtung auf unsere eigentliche Berufung. Seine Treue zu uns, die ist so unvorstellbar groß. Und eine letzte Frage noch. Wie reagieren wir, wenn wir ihn erkannt haben? Was erwartet Jesus von uns? Was ist meine oder deine angemessene Reaktion, wenn wir Jesus am Ufer sehen, wenn wir ihn am Ufer erkannt haben? Nun, Petrus und Johannes haben hier irgendwie unterschiedlich reagiert, jeder entsprechend dem Temperament, was Gott so in ihn hineingelegt hat. Das Entscheidende war aber, dass sie reagiert haben. Beide suchten die Nähe zu Jesus. Sie nahmen seine Einladung an. Sie ließen sich auf ihn ein. Mit ihren ganz unterschiedlichen Gefühlen und mit ihrer ganz verschiedenen Vorgeschichte. Petrus, der Jesus verleugnet hatte, saß mit ihm am Feuer und nahm Brot und Fisch aus seiner Hand. Genauso wie Johannes, der einzige Jünger, der dabei war, als Jesus am Kreuz starb. Aber Jesus hat Johannes nicht mehr Rechte gegeben in dieser Situation. Er hat Johannes nicht an das Kopfende des Tisches gesetzt. Tisch hatten sie nicht, aber er hat Johannes nicht bevorzugt behandelt. Und Petrus musste sich nicht verkriechen, weil er Jesus verleugnet hatte. Auch das beeindruckt mich an Jesus. Er schafft Raum für Begegnung und Gemeinschaft und vor allem für den Neuanfang, wenn du seine Einladung annehmen. Ich komme zum Schluss. Kann es passieren, dass du dich zurückziehst in dein altes Leben ohne Jesus? Und ich sage dir, ja, es kann passieren. Das ist eine reale Gefahr, denn Anlässe, Auslöser, Gründe dafür, die kennen wir alle. Aber nur, weil wir so leicht ins Straucheln geraten, gibt uns Jesus noch lang nicht auf. Es ist dunkel um dich geworden. Fühlst du dich wie in einer Nacht? Bist du frustriert? Oder verzweifelst du daran, dass du einfach noch nicht perfekt bist? Dann möchte ich dich heute daran erinnern, dass Jesus auf dich wartet. Er ist da. Er wartet am Ufer auf dich. Er ist treu. Er hat dich nicht aufgegeben. Wenn du nicht mehr glauben kannst, er glaubt an dich. Er wartet auf dich, weil er dich bedingungslos liebt. Er wünscht sich, dass du zurückkommst in die Gemeinschaft mit ihm. Ich habe ein paar To-Dos für dich, die ich dir heute mitgeben möchte, wenn du Jesus in deinem Leben gerade nicht mehr erkennen kannst. Erstens, halt Ausschau nach Jesus. Jede Nacht geht zu Ende. Such die Gemeinschaft mit ihm, in seinem Wort, im Gebet oder vielleicht auch zusammen mit anderen Christen. Zweitens, bitte Gott darum, dass er die Augen deines Herzens öffnet, damit du sehen kannst, was er für dich bereithält. Und dann lass dich überwältigen von seiner großen Treue. Und drittens, genieß neu die Gemeinschaft mit ihm. So wie ein gutes Frühstück an einem klaren Morgen am Ufer nach einer anstrengenden und frustrierenden Nacht. Und vergiss nie, dein Frust, deine Zweifel, dein Straucheln oder deine Krise ändern nichts daran, absolut nichts daran, dass Jesus in seiner Treue zu dir steht und auf dich wartet. Und weil Jesus auf dich wartet, gibt es für dich keine hoffnungslosen Fälle mehr. Ich möchte mit euch noch beten. Danke, Herr, dass du da bist und dass du auf uns wartest. Du wartest auch dann auf uns, wenn wir uns von dir entfernt haben. Du bist so unendlich treu. Deine Treue ist so groß. Deine Treue ist grenzenlos. Auch wenn mein Glaube vielleicht erschüttert wurde und ich vielleicht nicht mehr glauben kann. Herr, du kennst unseren Alltag, du kennst unsere Zweifel, unseren Frust und auch unser Straucheln. Danke, dass du schon da bist. Danke, dass du darauf wartest, uns neu zu ermutigen, uns neu aufzurichten und neu auszurichten. Bitte hilf uns, dich immer besser kennenzulernen. Öffne uns die Augen des Herzens, dass wir dich sehen können und das, was wir durch den Glauben an dich und in dir haben. Danke, dass wir immer wieder in die Gemeinschaft mit dir eintreten dürfen, weil du uns niemals aufgibst. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.